Deutschlandfunk Kultur Doku.
Ich habe meinen Mann gesehen und gleich eine große Sympathie.
Der hat sich auch
gesagt. Es war eine Wirtschaftskrise in Deutschland. Und da wir alle hatten viel
Lachen. In den Garten werden.
Zaren und Kaiser beherrschen Europa, als sie geboren werden. Später erleben sie den Zerfall der Demokratie, die Nazizeit, Stunde Null. Und nach dem Wirtschaftswunder gehen sie in Rente. Wie ist die Jahrhundertwende-Generation alt geworden? Wie hat sie auf ihre eigene Vergangenheit zurückgesehen? Diese Generation war in den 1960er bis 80er Jahren Gegenstand der Bonner Längsschnittstudie des Alterns, kurz BOLSA. Über 200 Menschen wurden damals mehrfach zu Lebensgeschichte, Lebensalltag und zum Altwerden befragt. Zahllose Akten und Tonbandaufnahmen sind dabei entstanden. Aus diesem Material porträtieren wir vier Menschen dieser Jahrhundertwende-Generation. Alle Menschen müssen sterben. Vielleicht auch ich. Die Jahrhundertwende-Generation in vier Langzeitporträts. Feature-Serie in vier Teilen von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Teil 4, Frau Hölderin, geboren 1894 in Mannheim.
Sie haben also an der großen Bonner Lebenslaufstudie teilgenommen?
Ja.
Wie oft waren Sie da in Bonn gewesen?
12 Mal, ich glaube 12 Mal, ja. Und dann war noch einmal ein Herr da, 2 Mal, nachdem Sie keine Unterkunft mehr gehabt haben in Bonn.
Wann war das ungefähr? Wissen Sie das noch?
Es ist schon eine Zeit her, vielleicht 5 Jahre. Da habe ich noch gesehen, da war, war ich noch in Ordnung. Und war auch noch drüben im Wohnheim, da war ich noch nicht hier auf der Station.
Ah ja.
Die letzte BOLSA-Aufnahme im Archiv. 1991 ist die Studie seit 6 Jahren beendet. Im kleinen Rahmen werden aber noch einzelne Interviews mit ehemaligen Teilnehmenden geführt, um herauszufinden, wie es ihnen ergangen ist. So auch in diesem Fall, Frau Hölderin, die damit insgesamt 26 Jahre von der Studie begleitet wird.
Ich wollte fragen, was so in den letzten 10 Jahren bei Ihnen eigentlich passiert ist.
In den letzten 10 Jahren?
Ja, ungefähr 10. So ist.
Also ich bin jetzt 5 Jahre hier auf der Station und die anderen Jahre war ich im Wohnheim. Da habe ich so ein Zimmer gehabt mit Kochnische und so. Also das war eine sehr schöne Sache. Und ich bin ja schon 33 Jahre hier drin. Ja, viel erinnern kann ich mich eigentlich nicht mehr. Nur auf jeder Station bin ich von Anfang an sehr unglücklich gewesen.
Auf dieser hier?
Ja.
Aber Sie haben ein Zimmer alleine?
Ja, ich habe es alleine. Das ist der einzige Vorteil, den ich habe.
Ich habe mehr Bitteres als Schönes erlebt.
Aber geistig sitzen Sie ja noch ganz, ganz klar und
ja,
da ist gar kein Problem.
Ja, oder? Das ist Denken kann ich noch. Ich denke, leider nicht so viel.
Ach so.
Da fällt mir eins ein. Da denke ich zurück an den Kaiser, an den Hindenburg und an unseren heißgeliebten Führer. Denk an die schreckliche Zeit, was da all passiert ist. Und an die Kriege, an 2 Kriege. Also ich habe ja schon allerhand erlebt, mitgemacht. Ja.
Frau H. ist eine kleine, für ihr hohes Alter noch sehr rüstig wirkende Frau. Frau H. ist stets freundlich und zuvorkommend. Sie macht einen ausgeglichenen Eindruck. Sie bezeichnet sich selbst als Einzelgängerin. Sie habe Hemmungen, sofort mit jedem Menschen zu reden.
Und haben Sie Kinder?
Nein, ich habe keine Kinder, nein. Aber wir waren 11 Geschwister und ich war die Älteste. Und ich habe nichts wie Kinder hegen müssen und schaffen müssen daheim. Also ich habe von Kindheit an kein schönes Leben gehabt.
Wie alt war das Jüngste dann, das jüngste Geschwister von Ihnen?
Das Jüngste ist jetzt 80.
Jetzt, 17 Jahre jünger. Ah ja, dann mit 17 mussten Sie sich dann um das Baby auch kümmern, oder?
Ja, ja, oh ja. Babys mit Babys. Es hat mir gar nicht leid getan, dass ich keins kriege.
Hatten Sie genug?
Denn es war schon, dann musste ich auch in die Schule. Ich musste morgens, meine Mutter ist nicht aufgestanden, um die Kinder fertig zu machen für die Schule. Das musste ich, die Älteste. Mhm. Ich musste die Kinder anziehen und Frühstück richten. Und dann bin ich so in die Schule gerannt gekommen. So.
Erzogen von vorwiegend Mutter.
Mein Vater war ein guter Mann.
Immer wieder kommt sie auf ihre Kindheit zurück. So auch 1967. Damals ist sie 74 Jahre alt.
Und dann damals sagte man Influenza, heute sagt man Grippe.
Ja, ja.
Hatte ich Influenza, also hatte Fieber und also war wirklich krank. Und dann bin ich morgens im Bett geblieben und da kam meine Mutter ans Bett und was finden wir ein? Und steh auf und schaff was. Und also so musste ich dann, ich durfte nicht im Bett bleiben. Das vergesse ich auch nie.
Tönung der berichteten Kindheitserinnerungen, 2 von 9. Negativ getönt.
1965, im ersten Jahr der Bolzer-Studie, erzählt sie von ihrer Schulzeit. Sie geht auf die Volksschule und lernt gern. Wegen der vielen Arbeit zu Hause werden die Noten jedoch schlechter.
Dann habe ich auch wieder drüber gekriegt, weil die Zeugnisse schlechter geworden sind.
Hatten Sie damals so eine besondere Freundin, mit der Sie...
Freundin konnte ich ja nicht haben. Ich durfte niemanden mit nach Hause bringen. Nee, ich habe keine Zeit für Freundin.
Mhm. Ja, wieso durften Sie niemanden nach Hause bringen?
Das hat meine Mutter grundsätzlich verboten. Es durfte niemand einen Schulkameraden oder irgendjemand mitbringen. Wir durften auch niemand einladen, wie andere Kinder zum Geburtstag. Nein, durfte nicht.
Wir sind zu der Zeit aufgewachsen, wo der Stock was gegolten hat.
Dass ihr Lehrer prügelt, stört sie rückblickend wenig. Die Mädchen verschont er ja. In einer Aufnahme aus dem Jahr 1976 stellt sie ihre damalige Erziehung der Jugend von heute gegenüber.
Wir sind zu der Zeit aufgewachsen, wo der Stock was gegolten hat. Der Stock.
Finden Sie es heute schlechter, oder?
Ja, also es gibt auch sehr nette junge Leute, nicht? Und also gut erzogene Kinder. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind sie doch sehr frei.
Ja.
Sehr frei.
Zu sehr.
Ja, zu sehr frei.
Selbstrating Kindheit, 2 von 9. Unglücklich. Selbstrating Jugend, 3.
1965 erklärt sie der Interviewerin.
Ich sag immer, zu der Zeit, also ich war um Gottes Willen nicht für Hitler, denn es war ja eine schreckliche Zeit. Aber in der Zeit sind Strafen statuiert worden, die abschreckend waren. Es wäre gar nicht schlecht, wenn das heute auch so wäre.
Fräulein, ich sag immer, zu der Zeit, ich war um Gottes Willen nicht für Hitler, und das war ja eine schreckliche Zeit. Aber in der Zeit sind Strafen statuiert worden, die abschreckend waren. Es wäre gar nicht schlecht, wenn das heute auch so wäre.
Grad der Angepasstheit, 7 von 9.
Mit 14 Jahren beendet sie die Volksschule. Es drängt die Frage nach der Berufswahl.
Erster Berufswunsch, Verkäuferin.
Sehen Sie mal, Sie haben Ihren Beruf aus freien Stücken erwählt.
Mhm.
Wir mussten das, was die Eltern sagten. Mhm. Und das, ich glaube kaum, dass es das heute noch gibt.
Mhm. Also, ja.
Bei uns hat es geheißen, du wirst das und du wirst das. Ich sollte Kindergärtnerin werden, habe ich gesagt. Alles, nur nicht Kindergärtnerin.
Mhm.
Du stehst, dass ich daheim immer die Kinder alles so
betreuen
musste und immer so angebunden war, nicht auch mal spielen durfte, nicht wahr? Ja. Also da war mir das entsetzlich, Kindergärtnerin. Mhm. Nee. Mhm.
Motivation für die Berufswahl, ausschließlich äußere Motivation.
Sagen Sie, als Sie dann aus der 8. Klasse aus der Schule rauskamen, was haben Sie dann gemacht?
Dann kam ich in Stellung.
Ja,
wo kamen Sie dann? Ich war zu Juden. Und da war, also das war furchtbar, was ich da mitging. Da musste ich schaffen bis nachts um 12 Uhr 1.
Wie alt waren Sie da? 14 Jahre?
Ja, war ich 14 Jahre. Dann musste ich mal einen Teppich klopfen und da der war so furchtbar schmutzig. Und da hat eine Frau vom Patient, die am Hotel gewohnt hat, die Polizei gerufen. Erstens, weil ich, als ich war, kein Kerl, nicht, wie ich aus der Schule kam, nicht kräftig. Erstens einmal hat die Polizei gerufen, weil man mir das zugemutet hat, den schweren Teppich. Und zweitens wegen dem Dreck, wegen dem furchtbaren Staub. Da kam dann die Polizei und da konnte ich mich dann auch nicht mehr lang halten. Die haben mich dann nicht mehr gemobbt. Ihr Personal bis zum letzten Blutstropfen ausgenutzt haben. Ich bin sonst nicht gegen Juden. Also ich habe furchtbar gewettert, wie das da war mit den Juden. Mhm. Das war ja furchtbar. Mhm. Das, also man darf das nicht. Aber was die Leute mir angetan haben, das war furchtbar.
Später betont sie, dass sie und ihr Mann in der Nazizeit oft einem Juden geholfen hätten.
Ich bin ja sonst nicht gegen die Juden.
Ihr Leben lang wählt sie die SPD.
Ich war um Gottes Willen nicht für Hitler.
Nach der ersten schlechten Erfahrung in Stellung wechselt sie schließlich zu einem Ehepaar. Es beginnen bessere Zeiten.
Von da habe ich mich dann verheiratet.
Grad der Zufriedenheit mit der Partnerwahl? 9. Absolut zufrieden.
Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Wir haben uns bei einer Bekannten, ich habe eine Freundin gehabt, und dann ist er ans hingekommen zu der ihrem Bruder. Und da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Kam Sau und siegte.
Aber damals war das ja noch komplizierter wie heute, oder?
Oder okay, nicht? Ich weiß nicht, wie kompliziert es heute ist.
Nein, ich meine, dass man so, nicht so jetzt heute, dass man da einfach einen sieht und dann...
Ja, also bei uns war es so. Kam, sagten sie.
War kein Problem. Also ich weiß nicht, musste man da noch Eltern fragen, ob die das genehmigen?
Nein, ach, da wird... Mh.
Ne?
Ne. Eltern fragen, ne.
Ach so.
Das haben wir aus eigener Initiative gemacht.
Kam, sah und siegte.
Die Zeit mit dem Mann, so hört man es in vielen Aufnahmen, war die schönste Zeit in ihrem Leben.
Was war das Wichtigste eigentlich in ihrem ganzen Leben?
Naja, also meine Hochzeit.
Und das war?
Am 20. August 1921.
Ja. Könnten Sie mir das nochmal so ein bisschen beschreiben, Ihre Hochzeit?
Meine Eltern und ja. Meine Geschwister alle. Sonst war keine große Anlage.
Ah ja.
Nein.
Und das war also das Allerwichtigste?
Ja, ja, das nehme ich an, ja. Ja.
Und was kam dann noch? Was würden Sie als Zweitwichtigstes nennen?
Dann habe ich mein Geschäft angefangen.
Mhm. Das, und wann war das?
Also in der Zwischenzeit ging ich ins Geschäft. Bin ich in einem als Lageristin gewesen, mhm. in einem Porzellangeschäft. Mhm. Und dann habe ich das Geschäft angefangen, 1929. Mhm. Und ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, von Gardinenspannen. Mhm.
Gardinenspannen. Nach dem Waschen und Bleichen spannt man die Gardine auf einen Rahmen und trocknet sie so faltenfrei.
Da kam eines Tages eine Frau an die Tür und hat mich gebeten, Gardinen abzunehmen für jemand im Haus. Also die Leute waren nicht da. Und da habe ich mich gewundert, dass die Gardinen so schön sind. Und habe ich gesagt, das könnte ich ein. Kann man das lernen? Oder die Frau hat gesagt, das ist leicht. Kommen Sie halt mal zu mir, gucken Sie sich mal an. Und da war ich so 2-3 Mal da und dann habe ich angefangen.
Mhm. Haben Sie einfach so gut Glück ein Geschäft eröffnet?
Mhm. Mhm. Ich habe erst einen Rahmen, dann hatte ich 2 und zum Schluss hatte ich 8. Mhm.
Haben Sie ganz alleine das gemacht oder mit jemandem zusammen?
Mein Mann hat mir geholfen. Mhm. Er hat mir immer, bevor er ins Geschäft ging, hat er mir noch geholfen.
Mhm. Ein guter Mann.
Die Hilfsbereitschaft des Mannes. Auch mit 97 Jahren erzählt sie davon.
War immer sehr aufmerksam. Will ich Ihnen einen Fall erzählen? Also, es war Weihnachtsmittag. Und auf einmal sagt der Mann, ich habe noch was zu besorgen. Wir haben in der Kriegszeit und auch nachdem noch, haben wir so einen Wagen gehabt, so einen kleinen Leiterwagen, wissen wir, wo man ja. Sachen geholt hat oder so. Und geht in die Garage und holt den Wagen. Und da sage ich, ja, Herr Mann, wo will ich denn noch? Das lass meine Sorge sein. Dann ist der, da ist ein Schiff gelegen im Neckar unten und dem Schiffer hat er morgens 4 Kohlesäcke an Bord gebracht und hat abends 40 Kohlen dort abgeholt, auf den Leiterwagen geladen. Und hat zu einer Familie, einem alten Ehepaar, die beide behindert waren, hat er abends noch Kohle gemacht.
Oh, das ist ja.
Wie er dann gekommen ist, hat er gesagt, so, von mir aus kann jetzt Weihnachten kommen.
Das ist ja. Das ist eine schöne Geschichte.
Ja. Ja. Guter Mann.
Der Krieg stellt die beiden vor Herausforderungen.
Ich wundere mich, dass ich noch lebe.
Kennen Sie Hunger?
Nee, eigentlich nicht.
Hunger ist nicht so einfach. Wir haben gehungert im Krieg. Bis auf einmal Pakete von Amerika angekommen sind.
Vier Geschwister leben seit den 1920er Jahren in den USA. Sie schicken die Pakete. Worunter sie im Krieg leidet, sind vor allem die Bombenangriffe.
Ich konnte in keinen Bunker, weil ich mit dem Herz immer so, ich habe da keine Luft gekriegt.
Und man hat mir immer gesagt, ich stehe so furchtbar schreien, das weiß ich nicht. Ich bin immer furchtbar geschrien, ja.
Ich war zittrig wie eine alte Frau.
Bei einem Bombenangriff wird eine Wand in ihrem Schlafzimmer getroffen.
Ich habe mehr Bitteres als Schönes erlebt.
Es war schrecklich, es war einfach schrecklich. Wir sind also in die Betten, die mit Glasscherbe gespickt waren. Da sind die Fenster und alles kaputt gewesen, nicht? Ja. Es war eine schreckliche Zeit. Ich wundere mich, dass ich noch lebe.
Das schlimmste Ereignis in ihrem Leben ist der Tod ihres Mannes 1951, 6 Jahre nach dem Krieg. Die Geschichte zieht sich durch die Aufnahmen.
Juni 1967.
Mein Mann ist morgens singend auf den Mars gegangen. In den Garten, wir hatten noch einen Garten. Und 2 Stunden später kam unser Gartennachbar und sagte, ich soll mal in den Garten kommen. Mein Mann wäre ohnmächtig geworden. Und da hat ein Herr vom Haus hat mich rausgefahren. Und da lag er, die Leute haben ihn, unsere Gartennachbarn haben ihn im Gartenhaus auf die Schäflung gelegt und haben alles Mögliche versucht, ihn zu sich zu bekommen. Mhm. Und wie ich dann rauskam, und das sagte ich auch, Hermann, was machst du denn? Und da hat er nur so ganz leise den Kopf auf die Seite. Mhm. Also gehört hat er das, was ich zu ihm gesprochen habe.
1980.
Ostersonntag kam er heim und hat so furchtbar Schmerzen, Kopfschmerzen gehabt. Hat er gesagt, er hat so auch Kopfweh. Und habe ich gesagt, ja, fehlt dir auch einmal was, weil er nie gesagt hat, wenn was ist. Und da ist er in den Garten gegangen. Wir hatten zu der Zeit Hühner, und er hat die Hühner da gefüttert. Und dann kam er auch so bald wieder und hat sich auch bald ins Bett gelegt. Und montags, Ostermontagmorgen, habe ich gesagt, wie geht das? Ja, mir ist es wieder gut, ich trinke jetzt Kaffee und gehe in den Garten. Später kam uns ein Gartennachbar und hat gesagt, mein Mann wird im Garten liegen.
3 Jahre später.
Also ich durfte bei meinem Mann bleiben. Ich durfte ihm noch die Hand drücken und er hat sie mir gedrückt. Der Arzt und die Schwestern haben immer gesagt, ich soll nicht sprechen, er hört alles. Hat aber auch wirklich alles gehört bis zuletzt. Ich habe gesagt, Hermann, lass mich nicht allein, haben die Hand gedrückt und er hat mir die Hand gedrückt.
Hermann, was machst du denn? Mann, was machst du denn?
Nach dem Tod des Mannes bleibt sie allein.
Ich war oft monatelang nicht einen Schritt vor dem Haus, vor lauter schaffen müssen.
5 Jahre lang führt sie die Gardinenspannerei weiter, dann geht es nicht mehr.
Kann nach Schlaganfall keine Arbeit mehr machen, daher zu wenig Geld, Sorgen wegen der Miete, hofft auf die Heimunterbringung.
Die Plätze im Altenheim sind rar. Mit Hilfe einer Bekannten wird sie 1957 aufgenommen. Sie ist jetzt 62 Jahre alt.
Gesundheitliche Belastung zwischen 1948 und 65. 1948 3, 1955 7, 1965 6.
Ich habe mich im Heim also wieder erholt. Nicht? Ich war ja wirklich am Ende.
Ja.
Und ich habe mich dann im Heim wieder erholt.
Ja.
Der Dr. Friedmann hat uns gesagt, wenn er wieder gekommen ist. Also es war gut, dass ich das gemacht habe, dass ich ins Heim gegangen bin.
Positive Aspekte des Pensioniertseins: Freiheit, zeitliche Ungebundenheit. Negative Aspekte: keine.
Für Frau Hölderin beginnt nun eine lange Phase des Alterns. Genau der Lebensabschnitt, den die Bolzer-Studie erforschen will.
Ich habe eine schöne Zeit gehabt. Ich war viel auf Reisen in der Anfangszeit. Ich war also in Amerika und war mal in der Schweiz und war schon mal im Schwarzwald. Und dann war ich zwischendurch in Reichenhall zur Kur. Also ich habe eine schöne Zeit gehabt, kann ich schon sagen.
Sie hat gute Bekannte, die sie öfter sieht. Ihren Bruder trifft sie regelmäßig, aber sie will sich nicht aufdrängen.
Ich habe immer Hemmungen, kommt von der Erziehung.
Im Heim selbst vermeidet sie enge Kontakte, bleibt auf Abstand.
Und im Heim, wie ist es da?
Also im Heim habe ich bin zu allen Leuten nett und freundlich und guten Tag und ins Einkaufen und schönes Wetter heute und so alles. Ich will im Heim keine Freundschaft haben, denn es hat Freundschaften gegeben so. Und die sind dann immer auseinandergegangen, das sind die Leute so.
Also das haben die
sich so viel, nein, bei mir nicht, aber so im Allgemeinen. Nicht. Da erzählen sie sich so viel und nachher ist es dann nichts. Also es ist besser im Heim, man bleibt für sich.
Im Heim ist sie eine der ersten mit Fernseher, spendiert von den Geschwistern in den USA. Viele wollen bei ihr im Zimmer fernsehen, sie lehnt ab.
Einzelgängerin, zu allen nett, Freundschaften schließe sie jedoch nicht.
Ich habe Kaffeefahrt mit Reisegesellschaft in die Pfalz gemacht. Auf dem Heimweg waren alle beduselt. Es war grauenvoll.
Im Juni 1967 erzählt sie von Frau E. Sie teilen sich die Tageszeitung.
Eine gute Bekannte.
Frau E. aus dem Heim, angefreundet, macht mit ihr jeden Tag Spaziergänge. Außer sonntags.
Und was würden Sie denn sagen, was ist der schönste Tag in der Woche?
Sind alle schön. Sind alle schön.
Ja.
Also ich sage immer, was wollen wir mehr? Wir haben es doch schön, wir haben es immer schön.
Wie steht es denn um den Sonntag?
Gehen wir nicht aus.
Gehen wir nicht aus?
Also heißt,
gehen wir auch nicht spazieren?
Am Sonntag, doch, am Sonntag waren wir am Rhein. Also das ist ein ziemlicher Anmarsch zum Rhein bei uns. Und, aber sonst gehen wir beide sonntags nicht gern fort.
Und warum nicht?
Also wenn ich dann die Ehepaare so fortgehe, sie miteinander miteinander, habe ich dann immer so ein bisschen Heimweh.
Ja.
Dann ist es immer so ein bisschen eine wehmütige Sache.
Der medizinische Allgemeinzustand zwischen 65 und 69.
'69 wird sie wieder nach ihren Aktivitäten befragt.
Und spazieren gehen, ist das auch jetzt kürzer geworden, oder?
Nö, das ist gleich geblieben.
Aber sie
langsamer, nicht mehr so forsch wie früher. Ja, es ist halt alles nah. Ich wundere mich, als dass ich so noch kann mit dem Alter.
Ja. Ja. Ja, ich meine dafür, dass sie schon 75, aber das denkt man ja auch nicht.
Ach, ich sehe so, darum will ich mich gar nicht hängen lassen. Ich sehe Damen also im Haus, die sich hängen lassen und sich immer selbst bemitleiden. Und so. Das ist was Schreckliches. Und die sind dann auch so hinfällig.
Ja,
durch dieses und bilden sich auch viel ein. Ne? Das sind Leute, die sich so viel einbilden, Krankheiten. Zu mir sagen sie immer, ja, aber wie es drin aussieht, geht niemand was an.
wenn sie so beisammen stehen und über ihre Krankheit,
ja,
brenne ich.
Ja, 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 wenn sie immer so über Krankheit reden, mhm, nicht? Mhm.
Im Heim wurde ein Fernsehraum eingerichtet. Über die Heimbewohner heißt es 1969, sie seien
freundlicher, da heute TV-Neid wegfällt.
Hingehen möchte sie aber nicht.
Es ist dann ein Saal, ein Fernsehsaal, da ist also ein Fernseher drin und da gehen dann die Leute runter, mhm, abends.
Ja, ja.
Und da habe ich auch schon mir sagen lassen, dass da manche sich streiten und einen Stuhl und das ist mein Platz und das ist zu laut und das ist nicht richtig eingestellt und so. Das ist mir immer, das ist nichts für mich. Nichts für mich.
1976. Frau Hölderin ist nach wie vor aktiv. Sie geht jeden Tag raus, einkaufen, spazieren, kocht sich ihr Essen selbst. Von den beiden Freundinnen ist eine bereits verstorben. Die zweite leidet am grauen Star, wie sie selbst.
Sehfähigkeit zwischen 1965 und 1976?
Der nächste Bolsa-Aufenthalt findet 4 Jahre später statt.
1980, Allgemeinzustand 5, knapp ausreichend. Beine leicht ermüdbar, kleinschrittiger, unsicherer Gang.
Wie oft würden Sie sagen, besuchen Sie denn irgendwelche Leute im Jahr?
Ach, vielleicht 1-2 Mal. Mhm.
Aber Ihren Bruder, dem?
Ja, mein Bruder.
Wie oft besuchen Sie den?
Ja, also oft. Wenn ich einkaufe, gehe ich oft bei vorbei morgens.
Das ist auch schon fast täglich, ne?
Ja, fast täglich.
Und dann kommt er nachmittags nochmal zu Ihnen, ne?
Nein, also einmal, wenn wir uns morgens sehen, kommt er mittags mit. Kann ja sein, dass er auch vorbeikommt und sagt, ich soll mitgehen in den Park. Mhm. Aber ich sage immer, geht ihr allein, ich kann nicht mehr so rennen wie ihr. Die können ja beide noch so fein laufen.
Mhm. Unternehmen Sie denn sonst noch mit anderen Leuten etwas, bei Ihnen so aus dem Heim, oder?
Ach nee, ich kann ja nicht mehr falsch, nein.
3 Jahre später.
Was würden Sie denn sagen, ist der schönste Tag bei Ihnen so in der Woche?
Der schönste Tag ist Sonntag, da kommt mein Freund.
Oh.
Ja.
Ja?
Ja.
Wie sieht denn der Sonntag bei Ihnen so aus?
Also Sonntag, naja, aufstehen und fertig machen.
Wie immer?
Wie immer und dann richten. Also wir kennen uns 68 Jahre. Mhm. Und dessen Frau ist auch gestorben vor 5 Jahren. Und seitdem kommen wir wieder zusammen. Wir sind früher viel zusammengekommen, aber wie er dann verheiratet war, und da haben die Leute halt andere Interesse gehabt, nicht wahr? Und nachdem die Frau gestorben ist, kommt er immer sonntags und bringt von seinem Garten, er hat einen riesigen Garten, bringt alle möglichen Gemüse und Blumen und so weiter. Und dann trinken wir Kaffee zusammen. Mhm. Und
ab wie viel Uhr kommt er denn so?
Punkt 5 Minuten vor 1:30. Durch die Busfahrt und so weiter, also das spielt sich alles in einer bestimmten Zeit ab. Also
sieht der Vormittag genau aus wie immer?
Ja, Vormittag sieht genau aus wie immer. Mhm. Und dann unterhalten wir uns, gucken fern und so gegen Abend richte ich dann noch Abendbrot. Der kommt von Rheinau, wohnt nicht in der Stadt. Und dann um halb 7 geht er dann wieder fort. Punkt 6:30.
Muss er nicht, weil er mit dem Bus kriegt, ne?
Ja. Geht alles Punkt. Mhm. Ja, das ist der Karl. Er war noch ein Junge, also er ist 78 Jahre alt. Er war ein Junge draußen in Rheinau. Mein Vater war Hafermeister. Und der,
der Freund, das war ein Lausejunge. Und der hat viel im Hafen sich rumgetrieben. Nicht? Mhm. Ist auf die höchste Kräne geklettert und ist in den Hafen gesprungen. Also es war ein richtiger Lausbu. Mhm. Und also so lang kenne ich ihn.
Was sie gerne wäre, wenn sie kein Mensch wäre. Abendkleid, Schoßhund, Pferd, Rose, Nordsee, Ordnungssystem.
Was sind denn so die weniger angenehmen Seiten, wenn man 89 ist?
Also ist das weniger Schöne und Gute, dass ich nicht mehr laufen kann und dass ich mit dem Herz zu tun habe und dass mein Knie weh tut. Mhm. Und dass ich jetzt noch Ischiasrecht habe und eine Thrombose und das ist weniger schön.
Gibt es etwas, was Sie früher gern gemacht haben, heute nicht mehr können?
Ja, das habe ich schon gesagt, Handarbeit ja. Und so weiter. Das kann ich alles nicht mehr. Und fortgehen, spazieren gehen und mal einen Ausflug machen, kann ich alles nicht mehr.
Lokomotive, Flugzeug, Berg, Baum.
Also es ist schon in Ordnung, wenn jemand bei einem ist, wenn man am Sterben ist. Dass man nicht allein ist, sage ich immer zu meinen Leuten. Also lass mich nur nicht allein sterben. Bleib bei mir.
Zurück zur letzten Aufnahme der Bolsa-Studie. Frau Hölderin ist 97 Jahre alt, seit 5 Jahren auf der Pflegestation.
Es wird so nicht viel Wesen aus einem gemacht. Ich weiß nicht, von wo ich... Also ich bin halt da nicht und sie müssen mich halt pflegen, wenn ich so sagen will. Hm? Ja, ich stehe so früh auf und dann kommen die Schwestern, ziehen mich an und um 9 gibt es dann Kaffee und von da an sitze ich dann da, den ganzen Tag da. Hm? Ich sage, sehe kann ich nicht mehr, Fernsehen kann ich nicht. Und um 12 Uhr kommt dann das Essen. Und von Essen an sitze ich auch wieder da, bis der Kaffee kommt und so. Das ist mein Tagesablauf. Ja. Das ist alles.
Die Essen.
Ich kenne dann abends Abendessen. Bitte?
Abends dann das Abendessen?
Ja, abends das Abendessen. Das kommt also dann schon um 5, halb 6.
Und dann?
Und dann bin ich noch ein bisschen auf und tue mich noch ein bisschen sanieren, soweit ich selber machen kann. Und dann gehe ich ins Bett. Ja. Sitzt halt noch eine Weile da.
Hören Sie dann Radio oder?
Radio, ja. Kann ich noch hören. Hören kann ich noch einigermaßen. Also mit einem Wort gesagt, ich gehöre nicht mehr daher, ich möchte.
Bank im Park, Hotel, Dom.
Ein Erlebnis. Es war für mich jetzt ein Erlebnis, dass Sie gekommen sind. Mal eine Abwechslung, ich habe mal was anderes gehört, nicht? Und mal jemand anderes gesehen, als wie immer die Rede, muss ich sagen, schade, dass ich das sagen muss. Hm.
Sommernacht, Sektglas, Perlenkette, Spiegel.
Ich mache mich mal auf den Weg wieder.
Jawohl, und gefällt es Ihnen nicht mehr?
Doch, sie kriegen eh gleich Essen in 5 Minuten.
Und ja, um halb sechs ja. Wir werden das Essen. Das Essen. Wurstbrot.
Wurstbrot. Mögen Sie keine Wurst?
Nicht mehr.
Nicht
wenn
mehr.
Sie jeden Abend dasselbe. Ja, nee. Ich kann ja nicht von mir was besorgen, ja. Aber mein Bekannter bringt mir also mal was. Ja.
Also ich komme in 2 Wochen, fahre ich voraussichtlich wieder nach Heidelberg. Dann komme ich hier vorbei.
Ja.
Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen was besorgen.
Ach, ich will eh nicht.
Wenn ich und dann bringe ich es vorbei. Also
Und wenn ich jetzt sage, so das und das, ich kann Ihnen etwas? Jetzt im Moment noch gar nichts sagen.
Mhm.
Ja. Ich sage immer, hoffentlich habe ich es bald hinter mir. Das dürfen Sie mir wünschen, wenn es sofort geht, dass ich bald sterben kann.
Schwer, das jemand zu wünschen. Das entspricht gar nicht dem, was man so denkt. Man sollte jemand wünschen, ne?
Ja. Ich sage nie, du sitzt so den ganzen Tag. Ne?
Hm.
Und dann kommt man vom Hundertste ins Tausendste. Im Leben zurück, denkt man dann dies und das und jenes und. Aber es ist ein Glück, dass man noch denken kann. Wenn ich dort sitze, eben blöd wäre, vor dem ist mir nämlich Angst.
Hm.
Dass ich die Gedanken verliere.
Aber davon sind Sie weit entfernt.
Meinen Sie?
Ja. Hm. Gut. Soll ich Ihnen irgendwie was besorgen? Ich komm dann, soll ich Ihnen irgendwas besorgen für zwei Wochen oder was?
Also, oh nein, bemühe es sich nicht.
Ich fahre an Mannheim vorbei und dann kann ich weiß ja jetzt, wo das ist, fahre ich gerade vorbei.
Danke. Ich will Sie nicht belästigen.
Ich will Sie nicht belästigen.
Ja. Alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich.
Tja, da kann man leider nicht vielleicht sagen.
Ja. Ausgangsmaterial des vierteiligen Features ist das Archiv der Bonner Längsschnittstudie des Alterns, an der Menschen aus der Jahrhundertwende-Generation teilnahmen. Die Studie erlaubt einen detaillierten Einblick in das Seelenleben einer Generation zwischen Kaiserzeit und BRD. Zugleich wirft sie viele Fragen auf. Wie repräsentativ war die Auswahl der Teilnehmenden? Welche Erkenntnisse hat sie zutage gefördert? Und was kann sie uns heute von den damaligen Lebenskontexten erzählen? Diesen und anderen Fragen gehen wir in unseren Hintergrundgesprächen nach. Heute kommt noch einmal die Historikerin Christina von Hodenberg zu Wort. Die Bolzer Teilnehmenden, das sind ja über 200 gewesen. Das sind alles Menschen, die so um die Jahrhundertwende geboren sind. Wie würden Sie diese Teilnehmenden beschreiben? Was ist das für eine Generation? Wovon ist die geprägt? Was hat die erlebt? Wie schaut die zurück? Was ist das so für ein Gefühl, was Sie da haben?
Ja, das ist eine sehr interessante Generation, die da befragt wird. Also es sind 221 Leute. Das Ziel war, 200 Leute zu befragen und man hat dann aus Sicherheitsgründen so ein bisschen überrekrutiert. Die Leute dieser Generation sind 1890 bis 1908 geboren und es ist auch dann jeweils eine Hälfte dieser 200 Leute ist in den ersten 10 Jahren des Zeitraums geboren und die zweite Hälfte dann in den ersten 10 Jahren des Jahrhunderts. Und das ist eine interessante Generation, weil sie im Grunde in vielen Fällen fast das ganze 20. Jahrhundert durchlebt in Deutschland. Und es ist ja ein Jahrhundert, das geprägt ist durch extreme Kriege und Regimewechsel. Fast alle der Männer sind mindestens einmal im Krieg gewesen, manche zweimal. Viele der Frauen und auch der Männer haben sehr starke geografische Veränderungen mitgemacht. Also wir haben ungefähr, ich glaube, 20% der Leute würde man damals als Flüchtlinge eingeordnet haben. Aber das sind zum Teil auch ganz imperiale Lebensläufe. Also die sind geboren zu einem Zeitpunkt, wo Deutschland bis nach Lettland reichte und bis ins Elsass, also Gebiete, die eben heute Polnisch, Lettisch, Französisch sind, waren dann eben auch Deutsch. Und Dann sind sie durch die Kriege, aber auch durch Heiraten im Falle der Frauen oft sehr weit rumgekommen in Europa unter deutscher Vorherrschaft. Zum Teil auch im besetzten Europa, zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs. Und es gibt also durchaus einige Leute im Sample, die eigentlich in Polen aufgewachsen sind oder in Litauen oder im Elsass und die dann später in Westdeutschland alt werden. Und da wird einem eben auch bewusst, dass sich die Gesellschaft damals zusammensetzte aus Leuten, die völlig verschiedene Systeme kannten. Die sind natürlich alle in der Monarchie groß geworden, zum Teil im russischen Zarenreich, aber die allermeisten natürlich mit einem deutschen Kaiser und haben dann die Revolution von 1918 manchmal auch aktiv und beobachtend miterlebt in Deutschland. Manche waren dann aktiv im Nationalsozialismus. Also wir haben hier eine Generation, die schon in ihren 40er Jahren, 50er Jahren ist, als der Nationalsozialismus drankommt. Da haben wir also Leute, die zum Teil in den Krieg gegangen sind, aber zum Teil auch wichtige Funktionen im Nationalsozialismus gehabt haben, in bestimmten Behörden zum Beispiel. Und wir haben sehr viele Frauen, die berufstätig waren, auch viele Frauen, die ledig waren, weil sie berufstätig bleiben wollten. Weil im Grunde für diese Generation von Frauen eine Wahl anstand. Entweder ich heirate oder ich habe einen Beruf. Und insofern sind etwa ein Fünftel der Frauen unverheiratet geblieben. Meistens Frauen, die eben dann ganz in ihrem Beruf aufgegangen sind und den auch noch lange betreiben. Und das ist eben auch ein scharfer Gegensatz, den man so in der heutigen Gesellschaft nicht mehr finden würde.
Inwiefern hat denn dieses Material aus heutiger Perspektive einen Mehrwert?
Also ich glaube, dass das für uns heute als eine Gesellschaft, in der es viel mehr alte Leute gibt als damals und in einer Gesellschaft, in der Leute auch sehr viel älter werden als damals, dass es schon interessant ist zu verstehen, wie der Alternsprozess abläuft und überhaupt sozusagen, wie alte Leute über ihr Leben denken. Und ich glaube, man kann im Vergleich mit früheren alten Leuten viel besser erkennen, wie man sich selbst da verhält oder wie die eigene Gesellschaft in der Hinsicht funktioniert. Und wenn man sich das anschaut, vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren, war Altern etwas ganz anderes als heute. Das ist wirklich einer der Bereiche, in denen sich die Gesellschaft sehr stark verändert hat. Und es werden heute ganz andere Dinge von alten Leuten erwartet. Es gibt ein ganz anderes Selbstbild von alten Leuten, die sich häufig als sehr viel aktiver und selbstbewusster geben als damals. Es gibt nicht mehr so diese Vorstellung, dass man das alte Eisen wäre, wenn man in Rente geht. Und es sind natürlich auch heute Leute, die nicht so schwer von harter körperlicher Arbeit geprägt sind und auch von Kriegserfahrungen und Armutserfahrungen geprägt sind wie damals. Und das ist, glaube ich, im Vergleich ganz interessant, sich anzuschauen, wie stark sich unsere Gesellschaft verändert hat, auch wenn man darauf schaut, wie geht eine Gesellschaft eigentlich mit den Schwächeren in der Gesellschaft um. Und oft sind ja alte Leute gerade diejenigen, die jetzt nicht die bestgestellten, wohlhabendsten sind, doch eher zu den Schwächeren in der Gesellschaft zu rechnen.
Sie haben die Beusser-Tonbänder und die Akten studiert und gehört, ja vor allem auch mit dem Ziel, auch etwas über diese Zeit damals zu verstehen, also aus historischer Perspektive. Was können wir durch Beusser von dieser Zeit lernen?
Ich glaube, man kann lernen, dass die Entwicklung der Geschichte und der Gesellschaft nicht immer nur durch die jungen Leute bestimmt wird. Wir haben oft so einen Blick auf die Geschichte, wo es die jungen Leute sind, die die Neuerungen bringen und die sie durchsetzen gegen eine relativ uninteressierte, apolitische oder auch traditionell eingestellte Masse von älteren, passiven Leuten. Also zum Beispiel, wenn man sich mal überlegt, unser Blick auf die Geschichte des Nationalsozialismus, der Nationalsozialismus als eine sehr junge Bewegung, wo sozusagen junge, aktive Männer mit revolutionärem Ethos sozusagen versucht haben, die Welt utopisch umzukrempeln. Also ich sage das jetzt mal sozusagen, wie es damals positiv verstanden worden ist, natürlich mit ganz entsetzlichen Folgen. Ich glaube, das wäre ein falsches Bild des Nationalsozialismus, weil man eben doch auch sehen muss, dass ältere Menschen ganz stark die Entwicklung mitbestimmt haben damals. Genauso bei der Geschichte der späten 60er Jahre 1968. Es war keineswegs nur ein Aufbruch von jungen Menschen, der dann die westdeutsche Gesellschaft ins Progressive verändert hat, sondern man muss eben auch erklären, was die Rolle von mittelalten und älteren Menschen zu derselben Zeit war, wie die sich dazu verhalten haben, aber wie die auch aktiv mitgewirkt haben. Und ich glaube, dass wir oft, wenn wir als Historiker auf diese Zeit blicken, nicht genügend auf die älteren Menschen schauen und deren Reaktion und deren Handlungsfähigkeit und Tätigkeiten, was das angeht. Und das muss man sozusagen lernen und das kann die Bolsa, finde ich, ganz gut leisten. Und ich habe deswegen die Bolsa ja zuerst in einem ersten Schritt selbst auch dazu genutzt, bestimmte Mythen um das westdeutsche 68 zu dekonstruieren.
Mhm. Also was uns auch beim Hören aufgefallen ist, ist eben auch das Thema Krieg. Also das spielt natürlich eine Rolle, aber nicht wirklich eine zentrale. Es wird auch nicht so viel danach gefragt. Stimmt das so? Ist das auch Ihr Eindruck? Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, da gibt es durchaus eine Erklärung. Und es sind nicht nur die Themen Krieg, sondern ich würde sagen, alle Themen, die vom damaligen Versuchsleiterteam als irgendwie heikel angesehen wurden, und zwar Krieg, nationalsozialistische Verstrickung, aber auch nationalsozialistische Verfolgung zum Beispiel oder auch Flucht und Vertreibung. Das waren Themen, über die die Teilnehmer eigentlich oft ganz gerne geredet haben. Also zum Beispiel die Kriegserfahrung, gerade die Vertreibung oder Flucht, die man selbst erfahren hat, oder Kriegsgefangenschaft bei den männlichen Interviewten, sind Themen, wo die Teilnehmer gerne drüber geredet haben. Die waren aber nicht im Fragebogen drin. Und die Fragebögen waren offene Fragebögen. Also die Versuchsleiter sollten schon sicher gehen, dass die Fragen, die auf dem Fragebogen standen, dass die beantwortet wurden, hatten aber die Anweisung, die Leute zwischendrin auch über anderes reden zu lassen. Allerdings gibt es im Studiendesign auch schon die klare Anweisung, wir wollen die Leute nicht nochmal traumatisieren. Da sollen also jetzt, also das Wort Trauma wurde nicht benutzt, das war damals noch nicht so gängig. Wir wollen sozusagen nicht Belastungen der Leute wieder aufleben lassen, die es vielleicht noch gibt, sondern uns geht es im Wesentlichen darum, die Persönlichkeit der Leute zu verstehen. Und es wurde der Nationalsozialismus und der Krieg wurde ziemlich aus dem Studiendesign ausgeblendet. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Hans Thome selbst als Studienleiter zwar kein Nazi war, das würde ich überhaupt nicht sagen, aber er war wissenschaftlich sozialisiert worden in einer Zeit des Nationalsozialismus, wo er sich an vieles angepasst hat. Manchmal auch aus Überzeugung, denke ich. Er hat habilitiert bei Erich Rothacker, einem Psychologen, der dem nationalsozialistischen Denken relativ nahe stand. Und er hat sich dann, also Thome hat sich dann nachher davon schon distanziert und er war ein sehr liberaler und auch sehr stark von der amerikanischen Forschung beeinflusster Psychologe. Aber er wollte, vielleicht auch aufgrund seiner eigenen biografischen Erfahrungen, nicht so gerne die NS-Verstrickung und den Krieg als Thema aufkommen lassen. Und insofern kommt es auf den Tonbändern immer wieder mal dazu, dass dann eben doch ausführlich darüber gesprochen wird, über Denazifizierungserfahrungen zum Beispiel, über die Rolle, die Leute gespielt haben in der nationalsozialistischen Besatzung, in irgendeiner Gegend, über Kriegserfahrungen, über Flucht und so. Aber es ist dann auch so, wenn die Versuchsleiter ein bisschen Zeit sparen wollen, dann sagen die dann häufig, ja, das ist alles ganz interessant, aber wie war denn ihre wirtschaftliche Situation 1948? Also dann wird es sozusagen wieder auf den Fragebogen zurückgelenkt.
Also in gewisser Hinsicht ist es eigentlich symptomatisch auch für die Zeit, kann man das so sagen?
Absolut, das war reingewoben in die Gesellschaft der damaligen Zeit, wo es ja auch so war, Wenn jeder mit jedem darüber geredet hätte, mit seinen Kollegen zum Beispiel am Arbeitsplatz, was hast du denn eigentlich gemacht in der NS-Zeit, dann hätte man sehr schnell herausgefunden, der eine war sozusagen auf der anderen Seite als der andere, hier liegt so viel Schuld, hier vielleicht weniger. Und das ist natürlich auch was, das eine Gesellschaft sehr auseinanderdividieren kann. Und die frühe Bundesrepublik war ja auch noch kein sehr stabiler Staat. Das war ja noch ein geteiltes Land. Die geschichtliche Situation war unklar, ob es sozusagen mit Westdeutschland so weitergehen würde. Und da gab es natürlich auch einfach von allen dann den Versuch, Gras drüber wachsen zu lassen und sich irgendwie zusammenzuraufen. Und das bedeutete, dass dann eben sehr häufig geschwiegen wurde über diese Zeit, zumal die allermeisten natürlich mitgelaufen waren oder auch Mittäter waren. Und das war natürlich auch bekannt. Und insofern wusch da eine Hand die andere sehr häufig. Es gab in der Wissenschaft damals auch die These, dass die westdeutsche Gesellschaft eine sogenannte nivellierte Klassengesellschaft sei. Und das war eine sehr positive These, die kam von dem Soziologen Helmut Schelsky und das spiegelt sich auch im Bolsa-Design wieder. Und was damit gemeint war, war, dass es jetzt keine Klassengesellschaft mehr gäbe. Es sei jetzt so, dass die Arbeiter durch steigende Löhne und durch die boomende Wirtschaft sozusagen beteiligt würden, stärker als früher, an dem Wohlstand, den es gäbe. Und man würde sich eben auch stärker zusammensetzen in der Politik und die Gewerkschaften würden zusammenarbeiten mit den Arbeitgebern. Und insofern gäbe es dann so eine Nivellierung, dass alle sich in der Mitte treffen. Es gibt keine richtige Oberschicht mehr, es gibt keine richtige Unterschicht mehr und es gibt nicht mehr diese Klassenkonflikte. Und diese Klassenkonflikte waren ja das, was die Weimarer Republik so stark belastet hatte, wo so viel Gewalt auch auf der Straße entstanden war. Und das hat sich dann natürlich auch durch den Nationalsozialismus gezogen. Und der Nationalsozialismus trat ja auch mit dem Anspruch an, die alten Klassenkonflikte in einer großen Volksgemeinschaft auflösen zu wollen. Und das war jetzt sozusagen der westdeutsche liberale Gegenentwurf gegen den Nationalsozialismus. Wir wollen auch die Klassengegensätze aufheben, aber anders, eben durch Kapitalismus und Wohlstand. Und das ist uns jetzt auch gelungen. Und im Bolsa-Design spiegelt sich das auch wieder, weil es das erklärte Ziel war, die Mitte der Gesellschaft zu erforschen, den Mittelstand. Und das dann eben repräsentativ zu machen. Und es wurde dann davon ausgegangen, dass es diese starken Klassengegensätze eben auch nicht mehr gibt.
Und wie hat die Bolsa-Studie die Gerontologie insgesamt verändert?
Ja, die Bolsa-Studie war eigentlich so ein bisschen der Startschuss für die Gerontologie als Fachdisziplin in Westdeutschland damals. Als die Bolsa anfingen, da gab es noch gar keine Lehrstühle für Gerontologie und es gab auch noch keine Professuren, auf die sich diese Leute, die dann eben Versuchsleiter waren und die sich dann alle damals promovierten und habilitierten, auf die sich bewerben konnten. Und in den 80er Jahren gab es das aber durchaus schon. Also das war eine ganz wesentliche Folge der Bolsa, dass sozusagen dieser Prozess der Differenzierung der Psychologie, dass es dann eben die Sozialgerontologie und die psychologische Gerontologie und die medizinische Gerontologie dann gab, dass sich das sozusagen ausdifferenzierte und auch verbreiterte und weiterentwickelte. Und das andere, wo die Bolsa sehr wichtig war, war die Entstehung einer gezielten alten Politik der Bundesregierung. Das ist dann mit leichter Verzögerung und kommt eben dadurch zustande, dass Ursula Lehr als Thomaes wichtigste Schülerin und dann auch Studienleiterin der Bolsa in den 80er Jahren zu einer Bundesministerin in der Regierung Helmut Kohl wird. Und sie ist auch diejenige, die dann die Seniorenpolitik anschiebt, die dann dazu führt, dass es dann die sogenannten alten Berichte gibt, die es heute noch gibt. Also das heißt, dass es so eine Kommission gibt von Experten, die für die Regierung in regelmäßigen Abständen sich die Situation der alten Menschen in der Bundesrepublik anguckt und Politikempfehlungen macht. Und sehr lange war diese Kommission auch mitgeprägt von Leuten, die schon als Hilfskräfte in der Bolsa mitgearbeitet hatten, wenn nicht sogar als Versuchsleiter und Studienleiter. Und das ist auch eben ein wichtiges Erbe der Bolsa bis heute.
Alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich. Die Jahrhundertwende-Generation in 4 Langzeitporträts.
Feature-Serie in 4 Teilen von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Teil 4, Frau Hölderin. Regie, die Autorinnen. Mit Imogen Kogge, Katharina Leonore Göbel, Assad Schwarzem Sessi Lamba. Ton, Norbert Lang. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022. Alle 4 Folgen dieser Serie finden Sie auf hörspiel-und-feature.de.